D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Nous sommes en guerre. Unmittelbar nach den Terroranschlägen von Brüssel hat das der französische Premierminister Manuel Valls gesagt. Das hat nicht nur Hans-Jürgen Bartsch in dieser Woche so gesehen und gehört ihr sicherlich auch. Eine absolut gefährliche wie falsche Reaktion, sagt dazu der Redner des heutigen Hörsaals, der Philosoph Martin Bohms. Also auf Deutsch, den Krieg einfach anzunehmen, den die Terroristen ausrufen.
Es kann keinen gerechten Krieg geben, nur gerechten Frieden. Krieg hat mit Töten zu tun. Das muss man auch genau so beim Namen nennen. Und ein Krieg wird in der Regel auch mit dem Töten von unschuldigen Menschen zu tun haben. Wer ist denn ein Unschuldiger und ein Schuldiger? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ist es also einfach realistisch zu sagen, wir brauchen Krieg?
Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
Ziel muss am Ende ein nachhaltiger Frieden sein.
We now believe that only force will make him leave.
Wenn wir also Attentäter des IS als Kriegspartei anerkennen, dann spielen wir denen in die Hände, so Bohms, der als geschäftsführender Direktor die Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn leitet. Wer wie Valls und andere Politiker die IS-Terroristen als Kriegsgegner behandle, so Bohm, der erkenne sie sozusagen auf Augenhöhe an und damit deren Vorstellungen von einer gerechten Welt. Ups, jetzt wird's heikel. Was ist denn gerecht? Die Welt der Attentäter oder unsere? Gibt es den gerechten Krieg in unserem Sinne? Genau zu dieser Fragestellung hat Dr. Martin Bohms am 18.12.2015 in der Bonner Universität gelehrt. Da der Bombenterror kein Ende nimmt, sind seine Überlegungen auch nach Brüssel aktueller denn je.
Das Konzept des gerechten Krieges, ich will Ihnen das heute ein bisschen näher bringen, wo das eigentlich herkommt, welche Wurzeln das eigentlich hat und auch auf welche ethischen Kriterien das bis heute dann in einer völkerrechtlichen Institutionalisierung angewandt wurde. Und bevor man aber in diese Einzelheiten kommt, muss man sich tatsächlich erstmal diese Frage da stellen, gibt es das eigentlich überhaupt? Und das habe ich auch im Vorfeld etwa der Vorbereitung dieser Veranstaltung gemerkt, so eine Art Bauchreaktion, eine moralische Bauchreaktion von vielen Leuten, die dann gesagt haben, also das mit der Ethik und dem Krieg geht doch schon nicht zusammen. Ja, also die Ethik des Krieges ist doch an sich schon etwas, was so überhaupt nicht passt. Natürlich eher aus einem moralischen Affekt heraus formuliert. Wir haben zum Beispiel gesehen, die Ethik des Krieges heißt ja nicht eine Rechtfertigung des Krieges, beziehungsweise das wäre allenfalls ein Teilaspekt, die Frage, ob man Krieg rechtfertigen kann. Und genau dazu werden wir auch heute kommen. Und es heißt zunächst einmal, sich anzuschauen, welche ethischen Bestimmungsgründe gibt es denn, um den Krieg moralisch zu bewerten? Und genau das Gleiche haben wir mit dieser etwas enger geführten Fragestellung, nämlich der Kombination von Gerechtigkeit und Krieg. Darüber müssen wir uns auch zu Beginn der heutigen Sitzung ein paar Gedanken machen. Und Sie werden das wissen, wenn Sie einfach den Diskurs über Krieg, den politischen, gesellschaftlichen Diskurs verfolgen. Es gibt ganz klare Meinungen, die genau das zur Aussage haben. Sie sehen hier Margot Kessmann, die frühere EKD-Vorsitzende, die diese Äußerung gemacht hat, es kann keinen gerechten Krieg geben, nur gerechten Frieden. Das ist auch ganz interessant, die Aussage ist schon was älter, wie Sie sehen, wenn Sie sich ansehen, den Anlass, es war der 70. Jahrestag der Landung alliierter Truppen in der Normandie am sogenannten D-Day, der letztendlich die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus eingeleitet hat. So, und Sie sehen im Grunde das ganze Spannungsfeld einer solchen Fragestellung, gerechter Krieg, schon allein in dieser Konstellation des Anlasses und dieser Aussage. Weil Sie könnten natürlich auch sagen, naja, was wäre denn gewesen, wenn es keine militärische Intervention damals gegeben hätte? Und zwar eine militärische Intervention, die auch ganz klar, jedenfalls in der fortgeschrittenen Phase des Krieges, auf der Doktrin beruhte, in keinem Fall einen Frieden mit Nazi-Deutschland zu schließen, sondern in jedem Fall bis zur totalen Kapitulation, bis zur totalen Beherrschung weiterzukämpfen. Kann man in dem Kontext wirklich sagen, es war ungerecht, diesen Krieg zu führen? Und das sind genau Fragen, mit denen müssen wir uns heute beschäftigen. Was wäre denn der Aspekt der Gerechtigkeit oder auch der Ungerechtigkeit? Und wir werden sehen, wenn ich das schon mal so ein bisschen als Horizontergebnis vorwegnehmen darf, dass es tatsächlich so ein paar Schwierigkeiten mit dem Begriff der Gerechtigkeit gibt, wenn wir über den Krieg reden. Versuchen wir uns dem ein bisschen anzunähern. Und der erste Schritt, den ich da gerne mit Ihnen zusammen gehen würde heute, wäre, sich Gedanken zu machen überhaupt über so etwas wie eine Ethik der Gewalt. Denn was ist die Grundlage für eine solche Aussage, die ja durchaus repräsentativ ist für ein zumindest nennenswertes Spektrum der Meinungsbildung, auch in der Gesellschaft? Sicherlich und keinesfalls für alle, aber zumindest für ein bestimmtes Spektrum. Das Anstößige am Krieg, weswegen man sagt, das kann doch nicht irgendwie ethisch sein, in keiner Hinsicht, das kann auch nicht gerecht sein. Das eigentlich Anstößige, der Kern der Anstößigkeit, ist der Gewaltaspekt, der im Krieg liegt. Krieg hat mit Töten zu tun. Das muss man auch genau so beim Namen nennen. Und ein Krieg wird in der Regel auch mit dem Töten von unschuldigen Menschen zu tun haben. Auch auf den Punkt müssen wir übrigens noch zurückkommen. Wer ist denn ein unschuldiger und ein schuldiger Mensch, dem man Gewalt antut in einem Kriegsfall? Wie können wir diese Grenze überhaupt ziehen? Jedenfalls kann man sagen, dieser Gewaltaspekt, das ist das Entscheidende, weswegen dieser Begriff des gerechten Krieges zu Recht kritisch angegangen wird. Nun, wie sieht es aus, wenn wir mal mit diesem grundsätzlichen Punkt anfangen? Gerechtigkeit und Gewalt. Wir reden also im Falle des Krieges dann von einer kollektiv ausgeübten Gewalt. Passt das wirklich nicht zusammen? Sind das sozusagen Gegensätze in sich selber? Dieser ethisch definierte Begriff der Gerechtigkeit und dieser in unserem Kontext militaristisch aufgeladene Begriff der Gewalt. So, nun könnte man zunächst mal meinen, wenn man da einfach aus dem gesunden Menschenverstand noch ohne weitere wissenschaftliche Theoriebildung rangeht, ja klar, das sind genau konträre Begriffe, die auf genau konträre Sachverhalte abziehen. Denn was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit als ausgleichende Gerechtigkeit etwa oder als korrektive Gerechtigkeit, das ist so ein Modus des Miteinanders. Eine soziale Grundkategorie des Miteinanders, wo wechselseitige Ansprüche eben gerecht, so wie es jedem zukommt, verteilt werden. In dem Sinn, John Rawls, der etwa gesagt hat, Gerechtigkeit ist die Grundkategorie, die ethische Grundkategorie sozialer Verhältnisse. Gewalt hingegen scheint dem gegenüber genau eine umgekehrte Struktur zu haben. Gewalt geht nicht auf einen Ausgleich, also auf einen reziproken, auf einen wechselseitigen Ausgleich der Ansprüche von Menschen in einer Gruppe, sondern Gewalt geht auf eine eindimensionale Durchsetzung von Interessen, von Ansprüchen, die derjenige hat, der der Stärkere ist und in unserem Fall, wenn wir vom Krieg reden, der der militärisch Stärkere ist. Es scheint also so zu sein, dass tatsächlich Gerechtigkeit und Gewalt nicht miteinander zusammenpassen, aus dem Bauch heraus. Ist das aber wirklich korrekt? Zweifel kommen schon da auf, wenn Sie sich das uralte Prinzip der Rache ansehen. Die Rache finden Sie in verschiedenen Varianten eingelöst, etwa als Blutrache. Gibt es übrigens bis heute noch in Teilen sogar Europas. Wenn Sie mal ins albanische Bergland gehen, werden Sie feststellen, dass da durchaus noch Regionen bis heute geprägt sind von diesem Prinzip, als gesellschaftlich verankertes Prinzip der Blutrache. Und dieses Prinzip ist ein uraltes Prinzip der Gerechtigkeit. Die Rache, die also einen gewaltsamen Akt bedeutet, eine Vergeltung für ein begangenes Unrecht, ist ein uraltes Gerechtigkeitsprinzip. So, das kennen Sie, das kommt natürlich in dem berühmten alttestamentarischen Ausspruch bereits zum Ausdruck: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese Formulierung, die Sie aus dem Alten Testament kennen, ist nichts anderes als die Beschreibung eines über ganz lange Zeiträume in unserem Kulturkreis, in verschiedenen Kulturkreisen etabliertes Gerechtigkeitsprinzips. was genau darauf beruht, dass jeder das, was er sozusagen angerichtet hat, in gleichem Maß vergolten bekommt. Es ist genau diese Gerechtigkeitsvorstellung, jedem das Seine oder jedem das, was er verdient hat und auch nicht mehr. Deswegen Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Rache ist tatsächlich ein Modus, der ganz lange beherrschend war als Gerechtigkeitsvorstellung, weil nämlich der Akt der Rache, der mit Gewalt verbunden ist, ein Maß hatte. Es darf nur das vergolten werden, was umgekehrt derjenige, gegen den man diesen Racheakt richtet, selber in gleichem Maße einem anderen angetan hat. Alle Kriterien für eine Gerechtigkeitskonzeption, die einen Austausch von Ansprüchen nach einem Maß der Gleichheit herstellt, sind in Form der Rache gewahrt. Ganz offenkundig kann also Gewalt sehr wohl gerecht sein in dem Sinn. Wir müssen nur sehen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Wenn Sie übrigens das andere Prinzip nehmen, das Sie aus der Bibel kennen, das berühmte Jesuswort aus der Bergpredigt, wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke hin. Das ist das genaue Gegenprinzip. Das ist ja im Grunde ein Prinzip der Verweigerung. Ich verweigere, dass ich im gleichen Maße austeile, so wie ich selber eingesteckt bekommen habe. Es ist im Grunde ein Prinzip, dass eine Verweigerung dieses gerechten Ausgleichs, Gleiches für Gleiches, vornimmt. Und in diesem Sinn kann man sagen, gegenüber einer ganz alten, verwurzelten Gerechtigkeitsvorstellung ist dieses Wort der Bergpredigt ein Ausdruck krassester Ungerechtigkeit. Das wird übrigens von vielen Menschen auch bis heute so empfunden. Ja, also wenn Sie sich nur über diese beiden Prinzipien, in denen das zum Ausdruck kommt, so unterhalten, da werden Sie eine ganze Reihe von Menschen finden, die sagen, nee, um Gottes Willen, das sehe ich überhaupt nicht ein, das mache ich nicht mit. Das ist ein Prinzip höchster Ungerechtigkeit, die Sache mit der linken, rechten und der linken Wange. Das öffnet sogar umgekehrt den Gewalttätern Tür und Tor. Wenn die wissen, ja, ich schlage sowieso nicht zurück, im Gegenteil, ich halte ihm auch noch die andere Backe hin, dann ist das doch eine Einladung, das ist eine Haltung, die Gewalt vermehrt, die geradezu Anreize schafft für Gewalt nach dieser Auffassung. Und Sie können auch feststellen, dass bis heute in vielen Kulturkreisen, auch in Subkulturen übrigens in Deutschland, genau ein solches Prinzip oder ein solches Verhalten, das nach diesem Prinzip der Bergpredigt verfahren würde, geradezu als Schande dastehen lässt. Als eine Art der Ehrabschneidung, wenn ich das nämlich nicht vergelte. Eine Schande, mit der man nicht leben kann. Wir wollen das gar nicht bewerten, sondern nur feststellen, dass offenkundig das Verhältnis von Gerechtigkeit und Gewalt so einfach nicht ist. Jetzt will ich damit natürlich nicht sagen, dass das Prinzip der Bergpredigt deswegen moralisch nicht haltbar wäre. Das wäre eine völlig andere Schlussfolgerung. Das Prinzip der Bergpredigt hat nur etwas anderes realisiert, ein ganz neues ethisches Denken, was sich aus dieser Vergeltungslogik, die der Gerechtigkeit immer innewohnt, verabschiedet hat. Es ist das erste Mal, dass in einer solchen fast radikalen Form hier eine moralische Maxime aufgestellt wird, die genau diese Vergeltungslogik und damit diesen Gerechtigkeitsgesichtspunkt als Maßstab für die Frage, was ist richtig und was ist falsch, ablehnt. Man könnte sagen, wer diesem Prinzip der Bergpredigt folgt, der verweigert genau eine solche Gewaltlogik des jeweiligen Ausgleichs, eine solche Rachelogik. Und das führt uns, wenn wir das jetzt mal generalisieren und dann auf die Fragen des Krieges bringen, auf ganz interessante Überlegungen. Möglicherweise könnte es ja sein, dass nicht alles, was gerecht ist, zugleich auch gut ist. Es könnte also sein, wenn Sie sich mal überlegen, eine Diebesbande, eine Räuberbande überfällt eine Bank. Das ist soweit erfolgreich, ziehen Sie sich zurück in Ihre Höhle und dann geht es darum, die Beute aufzuteilen. Und da könnten Sie sagen, es gibt hier eine vollkommen gerechte Aufteilung der Beute. nach welchen Kriterien auch immer. Da könnte man sagen, also wer von den Beteiligten zum Beispiel mehr Risiko auf sich geladen hat bei dem Überfall, der bekommt anteilig mehr, höheres Risiko, höherer Gewinn. Derjenige, der nur eine Nebenrolle gespielt hat, bekommt halt nur einen ganz geringen Anteil und so weiter. Sie können also, wenn Sie so wollen, eine völlig gerechte Aufteilung einer Diebesbeute machen. Bleibt damit der Akt aber insgesamt ein ethisch guter? Offenkundig nicht. Also gehe ich mal davon aus, dass Sie mir in dem Punkt zustimmen würden. Es kommt jetzt auf die Bank an oder was? Das klammere ich sofort wieder ein. Das diskutieren wir allenfalls, wenn die Mikrofone abgeschaltet sind. Wir sehen aber, die Gerechtigkeit allein, und das ist eigentlich die Quintessenz, die wir daraus ziehen können, Gerechtigkeit allein ist noch kein hinreichender Maßstab zur Bestimmung, ob etwas gut ist oder schlecht. Nochmal ein Extrembeispiel, wenn man ein Bild aufnimmt, was von Immanuel Kant einmal als Veranschaulichung gebracht wurde, das berühmte Volk von Teufeln. Ja, also man stelle sich ein Volk aus lauter Teufeln vor, aus lauter extrem unmoralisch orientierten, mindestens amoralisch orientierten Wesen, die eigentlich darauf aus sind, untereinander Mord und Totschlag zu verbreiten. Man könnte sagen, wenn Sie im Gesangenspiel ein solches Volk von Teufeln denken würden, da könnte es sein, dass wenn die sich nach gerechten Maßstäben Folter und Schläge und Misshandlungen gegenseitig zuweisen, sodass jeder das nach dem Maß bekommt, was ihm zusteht, hätten sie in dieser Teufel- und Foltergesellschaft, wenn wir sie mal im Gedankenspiel denken, eine vollkommen gerechte Gesellschaft. Solange die nur nach dem alten Maßstab Auge um Auge, Zahn um Zahn zurückfoltern und zurückgreifen und beißen und schlagen. So, und da wird auf einmal klar, Moment, irgendetwas fehlt hier. Dadurch, dass wir einen Zustand als gerecht bezeichnen, wird der allein durch diesen Gerechtigkeitsaspekt ganz offenkundig noch nicht zu einem guten Zustand. Das heißt, die Gerechtigkeit ist, so könnte man sagen, ethisch unterbestimmt. Sie reicht nicht hin, um zu sagen, was gut ist oder was falsch ist. Wir können vielleicht sagen, wenn das Kriterium der Gerechtigkeit nicht erfüllt ist, dann kann auch kein guter Zustand da sein. Ein ungerechter Zustand ist niemals ein guter Zustand. Aber nicht jeder vollkommen gerechte Zustand ist automatisch schon ein an sich guter. Wenn wir bei dem Volk von Teufeln, die sich also Marter mit Marter gegenseitig vergelten, nach Gerechtigkeitsmaßstäben, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dann würde man sagen, es bedarf noch eines höheren ethischen Prinzips, das festlegt, ob der Gegenstand, um den es geht, in diesem Fall die gleiche Verteilung von Mord und Totschlag, ob das an sich überhaupt ethisch haltbar ist oder nicht. Und dann würde man sagen, natürlich ist das Foltern eines Menschen an sich etwas, das ethisch verwerflich ist. Und deswegen kann es keine gerechte Folter geben, weil der Akt des Folterns, Menschenwürde verletzend und so weiter, an sich ethisch disqualifiziert ist. Das heißt also, wir brauchen, wenn wir jetzt erstmal bei diesem Beispiel bleiben, mit der Gerechtigkeitskategorie gar nicht mehr ankommen. Die Folter ist an sich etwas, das niemals zu einem ethisch begründet guten Zustand führen kann. Das ist übrigens etwas, wenn wir jetzt mal wieder zurückblenden kurz auf reale gesellschaftliche Meinungsbildungen, was Sie so selbstverständlich durchaus gar nicht finden. Ich erinnere mich gut, vor allen Dingen nach den 9-11-Anschlägen, also auch als das Phänomen dieses wirklich katastrophalen Terrorismus mit diesen furchtbaren Taten sozusagen neu war, als das zum ersten Mal eben mit diesem Anschlag in die Welt kam, dass ganz viele Leute anders gedacht haben. Die also gesagt haben, ich habe das zum Teil diskutiert damals, aber es ist doch gerecht, dass wir jetzt einen Verbrecher, den wir habhaft haben, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es dann auch wirklich ein Terrorist ist, dass wir den foltern, damit er eben ausspuckt, wo der nächste Anschlag stattfinden soll, damit wir es verhindern können. Das kann doch nicht ungerecht sein. Der fügt doch selber massenhaftes, ungerechtfertigtes Leid unschuldigen Personen zu. Und das war ein Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe. Hier reicht eine Gerechtigkeitskategorie nicht hin, um die Frage zu beantworten, ist das jetzt ethisch legitim oder illegitim, den gefangenen Terroristen, der den nächsten Anschlag plant, zu foltern oder nicht. Von einem Übergerechtigkeitsstandpunkt, also einem ethischen Standpunkt, der noch über der Gerechtigkeitsperspektive steht, würden wir vielmehr sagen, die Folter ist an sich etwas, das die Menschenwürde verletzt und es liegt nun einmal im Grundwert der Menschenwürde, dass sie jedem Menschen zukommt. Das heißt ein Beispiel dafür, dass wenn wir es mit diesem Prinzip, das wir angenommen haben in dieser Gesellschaft und in anderen Gesellschaften, wenn wir es damit ernst meinen, kommen wir gar nicht mehr legitimerweise zu der Frage, ist es gerecht, einem Menschen Folter anzutun oder Folter anzudrohen? Es ist an sich etwas, was sozusagen nicht gerechtigkeitsfähig ist, kein gerechtigkeitsfähiger Zustand ist. Das ist einmal in groben Worten als kleine Ethik der Gewalt etwas, was wir uns klar machen müssen. Für die Frage nach dem gerechten Krieg stellt sich natürlich genau eine analoge Frage, nämlich ist der Krieg, also diese kollektive, mit brachialer Waffengewalt ausgeführte Aggression gegen andere auch etwas, das eben an sich schon ethisch disqualifiziert ist. Und wenn wir zu der Auffassung gelangen sollten oder wer zu dieser Auffassung gelangt, der braucht wiederum mit der Frage der Gerechtigkeit gar nicht erst mehr ankommen. Das heißt, die Frage nach dem gerechten Krieg ist eigentlich eine Frage, die wir überlagern müssen durch eine andere Frage, nämlich die nach dem gerechtfertigten Krieg. Nicht bloß nach der Gerechtigkeit, gleiche Zuteilung nach einem Prinzip, sondern gibt es rechtfertigende Gründe für einen solchen Krieg? Das ist also die grundsätzliche Fragestellung und deswegen gibt es tatsächlich, wenn man es mal von dieser theoretisch-ethischen Herleitung her betrachtet, mit dem Konzept eines gerechten Krieges, jedenfalls wenn wir den Begriff der Gerechtigkeit so nehmen, wie ich ihn gerade definiert habe, in der Tat ein Problem. Man könnte sagen, die entscheidende Frage, ethische Frage um den Krieg, die hat mit der Gerechtigkeit noch gar nicht direkt etwas zu tun. Dem müssen wir auf den Grund gehen. Wenn wir das jetzt mal versuchen zu systematisieren, da könnte man sagen, es gibt vier mögliche Welten, in der es Gewalt gibt. Man könnte sagen, dass es Gewalt in der Welt gibt, ist ein Faktum. Nicht unbedingt ein unumstößliches, was man jetzt sagt, das ist sozusagen a priori gesetzt und da kommen wir nie wieder drum herum. Aber in der konkreten, empirischen Welt ist Gewalt ein Faktum, das wir in irgendeiner Weise einberechnen müssen in unsere Verhaltensweisen. Das heißt nicht, dass wir es legitimieren, dass wir es hochschätzen, dass wir es gutheißen. Wir müssen es aber in irgendeiner Weise einkalkulieren. Und wenn es so ist, dass Gewalt etwas ist, was wir zunächst einmal in der Welt haben und zu der wir uns positionieren müssen, wie dann auch immer, dann könnte man sagen, es gibt sozusagen vier mögliche Typen von Gewaltwelten. Die erste Welt, das wäre eine terroristische Welt. Das wäre eine Welt, in der alle Gewaltanwendung ohne irgendein Maß wäre. Also eine Willküranwendung von Gewalt. Das wäre eine terroristische, eine Terrorwelt der Gewalt. Das ist die schlechteste, wenn Sie so wollen, die schlechteste aller möglichen Welten, wenn wir die Gewalt als Element der Welt mit einbeziehen. Die nächste Stufe wäre eine Welt, in der alle Gewaltanwendung ein Maß hätte. Ein Maß, an dem sie sich ausrichtet. Das wäre zum Beispiel in einer Welt, die durchgehend vom Racheprinzip, vom Vergeltungsprinzip strukturiert ist, der Fall. Hier hätten wir auch Gewalt und alle Gewaltausübung hätte dieses Gerechtigkeitsmaß Auge um Auge, Zahn um Zahn und nicht Zahn um Auge, Auge um Bein oder sonst etwas. Es wäre also schon mal eine Welt, in der Gewalt ein Maß hätte. Und zwar in diesem Fall ein Gerechtigkeitsmaß. Das wäre die zweitschlechteste aller Gewaltwelten, eine reine Rachewelt. Das erste wäre eine reine Willkür-Terrorwelt. Das ist das, was durchaus einige Gruppen auch offenkundig versuchen herbeizuführen im Moment, also anarchische Verhältnisse. Das andere wäre eine durchaus gerechtigkeitsstrukturierte Gewaltwelt, eine Rachewelt. Die drittschlechteste oder zweitbeste, könnte man sagen, Welt, in der Gewalt ist, würde jede Gewaltanwendung, wenn wir Gewalt nicht ganz wegbekommen aus der Welt, an ein absolutes ethisches Maß gebunden sein. Das wäre eine Welt, in der Gewalt legitimiert wäre. Nicht nur gerecht in der Austeilung, jedem das Seine, sondern an einem höheren Prinzip, zum Beispiel dem Prinzip der Menschenwürde, legitimiert wäre und sich auch legitimieren lassen müsste, ob es diesem Prinzip genügt oder nicht. So, und die beste aller denkbaren Welten, das wäre tatsächlich die Welt der aufgehobenen Gewalt, in der überhaupt keine Gewalt mehr entstehen würde. Das ist, wenn Sie so wollen, die ideale Gewaltwelt, eine Welt, in der die Gewalt nämlich gar nicht mehr existent ist. So, und Sie sehen, diese letzte Welt, die wir leider faktisch nur als Idealwelt sozusagen am Horizont vielleicht haben, auf den wir zusteuern, diese Welt wäre eine, die einem Standpunkt eines sogenannten essentiellen Pazifismus entspricht. Das wäre also eine Position, die sagt, weil eben keine Gewalt mehr sein soll in der Welt, müssen wir nach dem Prinzip eines essentiellen Pazifismus, nicht eines Pazifismus, den wir anstreben, sondern eines in jeder Situation absolut gelebten Pazifismus bestritten werden. Diese zweite Welt, die zweitbeste Welt, wo man sagt, nein, es gibt Gewalt und wir müssen auch mit der Gewalt umgehen. Wir müssen vielleicht sogar Gewalt anwenden. Das wäre eine Welt, weil sie eben ethisch orientiert ist, die an so etwas wie einem heuristischen Pazifismus orientiert wäre. Das wäre eine Welt, die sagt, wir sind aufgefordert, die Gewalt am Ende zu beenden, aber wir sind nicht so weit. Wir müssen aber alle Gewalt anbinden an das Kriterium, dass am Ende Frieden sein soll. Heuristisch heißt eben, ich sehe das Ideal, das Ziel des Friedens an der Horizontlinie und alle nicht friedlichen Akte, das wären zum Beispiel militärische Interventionen, müssen sich bemessen lassen an diesem Ziel, dass sie dem letzten höchsten Prinzip des Friedens dienen sollen. Diese beiden Formen des Pazifismus voneinander zu unterscheiden, ist ganz elementar wichtig. Wenn Sie essentieller Pazifist sind, dann haben Sie die Position von Margot Kessmann, die also sagen würde, selbst wenn ein Hitler-Regime auftritt, und es ist ja nun mal historisch auch aufgetreten, wir sehen unterschiedliche Facetten von schrecklichen Unrechtsregimes, auch dann, und wenn völlig klar ist, dass es ein Unrechtsregime ist, wenn das völlig unstrittig ist, darf absolut keine Gewalt angewendet werden. Die Lehre vom gerechten Krieg hingegen ist genau in dieser zweitbesten Welt verortet. Die sagt, wir kriegen den Frieden, also dieses Ziel, was wir ja auch teilen, nur dann, wenn wir auch gewaltsame Mittel in Betracht ziehen, um am Ende den Frieden zu erreichen. Und deswegen binden wir die Gewalt an das Ziel des Friedens. Das ist eine Position, die sagt, diese erstbeste Welt, also die essentiell pazifistische Welt, ist im Grunde etwas, das es nur in einer Konstruktion gibt. Die realiter beste erreichbare Welt, das wäre genau diese Welt, wo Gewalt prinzipiell legitim ist, aber sich eben in jedem einzelnen Fall an einem ethischen Prinzip und das heißt an einem Friedensideal orientieren muss. Also die realiter beste Welt, die wir erreichen können, nach dieser Auffassung, ist die theoretisch zweitbeste Welt aller Gewalten. Und das wäre eine Position, die sagt, Das hier, wofür jetzt Margot Käßmann repräsentativ steht, ist im Grunde eine Naivität. Und da haben wir auch diese Position, die dann kommt als Kritik, hier an dem Käßmann-Zitat, die so ähnlich funktioniert wie die Kritik am Bergpredigtprinzip. Wo man also sagt, das da, das ist eine Steilvorlage für alle, die Böses im Schilde führen, weil damit wiegen wir die in Sicherheit, wir tun euch sowieso nichts. Dann hätten wir Hitler heute noch, so geht dann dieses Argument weiter. So, und die Lehre vom gerechten Krieg ist jetzt genau in diesem sensiblen Spannungsfeld. Ist es also einfach realistisch zu sagen, wir brauchen Krieg? Ohne Krieg werden wir den Frieden nicht erreichen. Wir werden sogar eine noch gewaltsamere, noch kriegerische Welt bekommen, wenn wir versuchen, den Pazifismus unmittelbar zu realisieren, indem wir also uns jeglicher Gewalttaten enthalten, egal wer da kommt. Und das sind mehr als Ohrfeigen, wenn wir jetzt beim Bild der Bergpredigt bleiben. Die also sagen, es wird mehr Krieg geben und deswegen, weil der beste Friedensdienst, der realistisch erreichbar ist, auch auf das Mittel der Gewalt zurückgreifen muss, ist der wahre Pazifismus eben der, den ich heuristischen Pazifismus nenne. Und deswegen gibt es durchaus einen gerechtfertigten Krieg. Ich gehe jetzt weg vom Begriff des gerechten Krieges. Wir können sagen, es ist eigentlich schon zu kurz gesprungen, wenn man diesen Gerechtigkeitsbegriff an den Krieg anlegt. Weil man könnte genau sagen, im Beispiel des glasklaren, aggressiven Eroberungskrieges, den Nazi-Deutschland gemacht hat von 1939 an, hier stellen sich eigentlich nicht in erster Linie Fragen von Gerechtigkeit, sondern hier geht es darum, dass diese Aggression schon an sich ethisch nicht legitimierbar war. Dann ist es eigentlich unsinnig, dann an etwas, was an sich ethisch bereits relativ klar und deutlich abzulehnen ist, dann noch einen Gerechtigkeitsaspekt daran zu legen. Wenn Frau Käßmann es in diesem Sinne gemeint hätte, würde ich sagen, ja, da hat sie recht. Dann müssten wir nämlich genau übergehen zu dem, was ich jetzt auch vorschlage, nämlich von der Frage des gerechten Krieges zur Frage des gerechtfertigten Krieges überzugehen, weil genau diese Gerechtigkeit das Problem ist und weil sie natürlich auch, wenn sie von Gerechtigkeit sprechen, das Maß der Gerechtigkeit angeben müssen. Gerechtigkeit hat ja immer mit einer Gleichheit oder einem Ausgleich zwischen Parteien zu tun. So, und wenn Sie einen solchen Ausgleich herstellen wollen, brauchen Sie ein Maß für diesen Ausgleich. Und da werden Sie von zwei kriegführenden Seiten natürlich immer unterschiedliche Maßstäbe des eigenen Handelns auch genannt bekommen. Die Frage wäre also dann, gibt es ein objektives Maß? Und genau das versucht die Lehre vom gerechten Krieg, soweit sie heute modern völkerrechtlich verankert ist, zu bestimmen. Also der Anspruch zu sagen, es gibt Kriterien, und wir gehen die dann auch gleich durch, es gibt Kriterien, die ein objektives Maß bestimmen, an dem man sagen kann, unabhängig von den Interessen und Vorstellungen der kriegführenden Parteien, das ist genau etwas, das nicht an subjektiven Vorstellungen hängt. Wir werden gucken, ob diese Kriterien aufgehen, ob die plausibel sind. Das sind alles Kriterien, die in der Tat jetzt in den einschlägigen UN-Kodizes auch verankert sind. Die Responsibility to Protect. Schauen wir ganz kurz auf die Entstehung dieser Lehre vom gerechten Krieg. So, und wir halten jetzt immer schon im Hinterkopf, eigentlich reden wir von dem gerechtfertigten Krieg. Nicht so sehr von diesem gerechten Krieg. Und da können Sie sehen, das ist im Grunde ein Konglomerat von verschiedenen Denkmustern, die seit der Antike ungefähr bis zum Westfälischen Frieden, also zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, von verschiedenen Seiten gedacht wurden, die dann zusammengenommen wurden, diese verschiedenen Gedankenansätze, und woraus dann so etwas wie eine einheitliche, historisch gewachsene Lehre des gerechten Krieges gemacht wurde. Und es gibt in der Entstehung dieser Lehre des gerechten Krieges eine Position, die eben sagt, Gewalt ist prinzipiell legitim oder legitimierbar. Da gibt es zwei Hauptstränge, wie man versucht hat, das zu definieren. Der eine Hauptstrang ist rechtlicher Art. Da stehen also Rechtsüberlegungen dahinter. Das finden wir bereits in der Antike bei Cicero. Und der andere Strang, der dann zu diesem Konzept der gerechten Lehre geführt hat, ist christlicher Art. Können Sie sich ja vorstellen, dass es natürlich für eine christliche Lehre und die frühchristliche Lehre und Kirche war radikal-pazifistisch orientiert. Also das frühe Christentum hatte das Ideal etwa des Märtyrertodes. Nicht, also genau der Bergpredigt folgend, eben nicht sich zu wehren, sondern es über sich ergehen zu lassen und dann als Märtyrer zu sterben. Das ist also eine Variante des Hinhaltens der anderen Wange. Als die Kirche dann einfach historisch zu einer auch politischen Weltmacht wurde und schließlich zu einer der bestimmenden Mächte in unserem Kulturkreis, stellte sich natürlich die Frage, wie können wir doch unvermeidbare Konfliktsituationen, die einfach mit weltlicher politischer Macht verbunden sind, wie können wir das eigentlich mit dieser ja grundsätzlich pazifistischen Lehre in Einklang bringen? Einer der frühen Denker ist der römische Denker Cicero. Und wenn Sie sich das mal anschauen, das ist hier nur ein ganz kurzer Abschnitt, da sehen Sie aber schon ein Grundmuster. Man sagt, hier haben wir ein Prinzip, mit dem wir Gewalt, also kriegerische Gewalt, eindämmen können, indem wir es an ein bestimmtes Prinzip binden. Also genau diese ethisch gerechtfertigte Gewalt. Und das ist ganz interessant. Cicero nimmt hier im Grunde Bezug auf eine ganz fundamentale philosophische These, eine anthropologische These, wo er sagt, es gibt zwei Arten der Entscheidung, man könnte auch sagen, zwei Arten der Konfliktaustragung. Die eine ist animalisch, die ist tierisch, die ist eigentlich nicht der Menschensphäre zugeordnet und das ist die gewaltsam aggressive Form der Konfliktaustragung. Und die andere Form der Konfliktaustragung geht über Rechtsabsprachen. Das heißt, es gibt einen Interessenkonflikt, aber man schafft einen Ausgleich durch eine Absprache, das heißt, es ist ein Rechtsverhältnis. Und er sagt nun, das ist die eigentlich genuin menschliche Form, der menschliche Modus des Austragens von Konflikten und des Ausgleichens entgegengesetzter Interessen etc. Und das ist jetzt spannend, wie kriegt er jetzt den Link zum Krieg? Er sagt nun, wenn das die eigentlich humane Dimension ist der Konfliktbewältigung und eben nicht die animalische, wo wir darüber hinausgewachsen sind, über die animalische Sphäre, dann heißt das, wenn wir schon einmal in diesen animalischen Modus fallen, das wäre der Krieg, nämlich die gewaltsame Konfliktlösung, dann darf das nur zu dem Zweck sein, Rechtsverhältnisse wiederherzustellen. Also nur der animalische Weg darf sozusagen nur dem Ziel dienen, eigentlich humane Verhältnisse wiederherzustellen. So, und damit gibt es ein ganz klares Maß, ein Kriterium, wann ein Krieg legitim ist und wann er nicht legitim ist. Und legitim ist er nur dann, wenn das Ziel der Kriegsführung darin besteht, die zeitweise vorübergehend außer Kraft gesetzten Rechtsverhältnisse wiederherzustellen. Jeder Krieg, der aus anderen Motivationen, aus Habgier, aus Interesse an den Freunden der Nachbarn oder was auch immer erfolgt, ist damit illegitim. Wenn Sie so wollen, also ein erster Ansatz aus dieser Rechtstradition der Lehre vom gerechten Krieg, der beruht auf einer, wenn Sie wollen, anthropologischen Maßnahme. Und Sie sehen schon in diesem ganz kleinen Textausschnitt, wo das ja zum Tragen kommt, Sie haben alle wesentlichen Elemente einer Lehre des gerechten, gleich gerechtfertigten Krieges hier bereits enthalten. Ziel muss am Ende ein nachhaltiger Frieden sein. Deswegen sagt Cicero bereits, nach meiner Ansicht jedenfalls ist immer für einen Frieden, der keine Tücken hat, zu sorgen. Also der Kriegszug muss nicht nur am Frieden, und das ist ja der Zustand, wo Rechtsverhältnisse dann wieder gelten, führen, sondern er muss zu einem Friedenszustand führen, in dem nicht schon der Keim angelegt ist für die nächsten animalischen Ausrutscher, also für die nächste Gewalteskalation. Das ist der Gedanke, den Immanuel Kant später wieder aufgenommen hat und der übrigens auch im Völkerrecht heute noch genauso festgehalten ist. Auch nach dem jetzt aktuell geltenden Völkerrecht, dem Kriegsvölkerrecht, ist ein Krieg nur dann legitimiert, neben anderen Kriterien, die erfüllt sein müssen, wenn er zu einem nachhaltigen Frieden führt, der die Ursachen der ursprünglichen gewaltsamen Konfrontation beseitigt. Eine Kriegführung, die nicht auf einen solchen nachhaltigen Frieden, Cicero würde eben sagen, Friede ohne Tücken, hinausläuft, ist auch nach heutigem Recht, Völkerrecht, nicht legitimierbar. Da sehen Sie also den Ursprung dieser Rechtstradition der Lehre vom gerechten Krieg. Schauen wir auch noch kurz, wir können das nur repräsentativ machen, weil wir dann ja auch auf die heutigen Verhältnisse vielleicht noch genauer schauen wollen. Schauen wir auf den anderen Zweig. Einer der ersten christlichen, in der christlichen Tradition stehenden überhaupt Philosophen und dann aber auch Vordenker der Lehre vom gerechten Krieg ist Augustinus. Und wenn Sie sich anschauen, wie er mit dem Problem umgeht, und er hat ja genau das fundamentale Problem, dass er als Christ Pazifist sein muss und trotzdem aufgrund dieser veränderten Lage des Christentums, dieser weltlichen Machtlage, in irgendeiner Weise einen Legitimationsbogen hinkriegen muss, doch eventuell Gewalt anwenden zu dürfen, ohne damit natürlich den pazifistischen Grundanspruch, den das Christentum hat, preiszugeben. Sie sehen schon, es hat ein bisschen was von einer Quadratur des Kreises. Und da ist auch jetzt die Frage, wie geht eigentlich Augustinus damit um? Da können Sie feststellen, zunächst einmal, man könnte fast etwas böse sagen, entledigt er sich des Problems der Gewalt. Das war ja oder ist immer der Stein des Anstoßes beim Krieg, die Gewalt, das Töten. Und Augustinus sagt nun ganz klar, was ist am Kriege zu tadeln? Ist es die Tatsache, dass darin Menschen getötet werden? Und er fügt dann hinzu, Menschen getötet werden, die doch alle eines Tages sterben müssen. Ja, man könnte also sagen, gut, aus dieser Perspektive kann ja das Sterben oder Töten nicht der Kern des Problems sein, denn wir sterben sowieso alle und das irdische Leben ist ja aus einer christlichen Perspektive ohnehin, wenn Sie so wollen, nur das Durchgangsstadium zum eigentlichen Dasein. Also ist das Töten schon mal etwas, was man sozusagen, wenn Sie so wollen, in diesem Denkrahmen in Einklang mit der theologischen Lehre, naja, auf diese Weise schon mal wegbekommen. Wenn ich nicht sagen will, dass man dieser Argumentation folgen muss, selbst wenn man Christ ist. Wie kommt er denn jetzt selber eigentlich auf das Friedensideal? Er ist ja dadurch kein Mensch, der sagt, jedenfalls nicht Augustinus, wir sehen gleich noch eine Position, da stellt sich das schon ein bisschen anders dar. Er ist jetzt nicht jemand, der sagt, also können wir sozusagen nach Belieben Kriege führen im christlichen Namen. Denn ich habe ja mit einem solchen metatheologischen Argument das Problem, das ethische Problem des Tötens sozusagen wegbekommen. Wie kann er jetzt sozusagen den Friedensaspekt drin halten, den er ja drin halten muss als christlich orientierter Denker? Das ist auch ganz interessant. Also was bietet dieses Maß, das verhindert, dass es eine Ausartung der Gewalt gibt, weil das Töten ja nicht schlimm ist. Ich sage das jetzt mal etwas salopp. Nun, will sie sagen, er sagt, der eigentliche Stein des Anstoßes am Krieg ist die falsche Gesinnung. Es ist die falsche Gesinnung, die das Problem ist. Und um diese falsche Gesinnung sozusagen wegzubekommen, deswegen ist der Krieg legitimiert. Das ist ein Gesichtspunkt. Und er hat noch eine äußerst bemerkenswerte Überlegung drin, wie er jetzt eben genau diesen Friedensaspekt auch wieder reinbekommt. Er sagt, selbst derjenige, der gewaltsam versucht, seine Interessen durchzuboxen, also selbst der Räuber und die Spießgesellen, wie er es in diesem kleinen Text schreibt, selbst diejenigen initiieren ja diese Gewaltakte, diese Kriegsakte, nur mit dem Ziel, einen neuen, aber eben anders definierten Friedenszustand herzustellen. Er sagt, niemand ist an sich auf Krieg raus. Das ist sozusagen ein Widerspruch in sich selber. Alle, die Krieg führen, auch die, die barbarischen Krieg führen, können Sie auch auf heutige Verhältnisse übertragen, die machen das ja nicht des Kriegführens willen, sondern um einen neuen, aber nach ihren Maßstäben definierten Friedenszustand herzubekommen. Man könnte jetzt etwas sehr pauschal übertragen auf den sogenannten islamischen Staat, auf Daesh. Wenn sie es schaffen würden, alle Ungläubigen aus der Welt zu eliminieren, dann würden sie aufhören, Krieg zu führen, weil dann hätten sie sozusagen einen Friedenszustand nach ihrem Verständnis erreicht. Ein Zustand, der den Krieg als Instrument nicht mehr notwendig macht. Und diesen Argumentationstypus nutzt jetzt der Augustinus, um zu sagen, deswegen strebt jeder nach Frieden. Also dieses Friedensideal, was unbedingt beibehalten werden muss in jedem Element einer Lehre des gerechten Krieges, das ist sozusagen konstitutiv dem Menschen mitgegeben, weil selbst die gewaltsamsten Typen Gewalt am Ende nur um des Friedenwillens ausüben. Das heißt, man könnte dann nur sagen, ja, um eines Friedenwillens, den wir vielleicht aber nicht wollen oder den die anderen eben nicht wollen. Wir würden vermutlich alle nicht wollen, dass es eine friedliche, also nicht kriegerische Welt gibt, in der es nur noch eine Glaubensrichtung gibt, weil alle anderen ausradiert worden wären. Das ist also, wenn Sie so wollen, die Argumentationsstruktur, die Augustinus hier angewandt hat, um diese Elemente zusammenzubekommen. Das göttliche Friedensgebot und die Notwendigkeit kriegerischer Gewaltakte. Das Letzte, was wir uns anschauen können, bevor wir dann auf die ethische Kritologie heute auch kommen, das ist Martin Luther. Martin Luther natürlich auch im theologischen Kontext stehend, also diese andere, die nicht rechtliche, primär rechtliche, sondern theologische Schiene der Lehre des gerechten Krieges. Und der hat auch eine interessante Strategie, um diese, naja, Quadratur des Kreises, sage ich mal vorsichtig, zumindest hat es ein bisschen was davon, um diese Quadratur des Kreises hinzubekommen. Also zu rechtfertigen, das göttliche Friedensgebot mit der irdischen Gewalt, die notwendig ist. Und haben Sie eine Idee, wie würden Sie es beschreiben, wie Luther versucht, diese Spannung hinzubekommen, oder diesen Spannungsbogen auszubuchstabieren? Ja, der Krieg ist ein kurzer Unfrieden, argumentationsstrategisch könnte man sagen. Man definiert den Krieg einfach weg. Es ist ein anderer Modus des Friedens und damit haben wir sozusagen das Problem nicht mehr, den Krieg zu rechtfertigen, wenn ich ihn als Unfrieden, als kleinen Unfrieden nur definiere. Ja, aber warum ist er denn nur ein kleiner Unfrieden? Warum rebelliert Gott denn nicht dagegen? Man könnte doch sagen, also Gott hat nun mal dieses Friedensgebot und durch Jesus in der Bergpredigt ist das völlig eindeutig. Wie also sollte man das hinkommen können, jetzt doch in christlichem Namen Krieg zu führen, ohne dass Gott sozusagen zürnen muss? Das ist der entscheidende Aspekt. Und nicht der Mensch, sondern Gott hängt, rädert, enthauptet, würget und führt Krieg. Gott rädert und enthauptet und führt Krieg. Ein Zitat aus dem christlichen, nicht Mittelalter, aus der christlichen Neuzeit. Nicht ein Zitat, wenn Sie das mal ganz aus dem Kontext rausnehmen würden, dass der Islamische Staat jetzt irgendwo in einem YouTube-Video hinterlassen hat. Es ist Gott, der hängt, rädert, enthauptet, wirkt und Krieg führt. So, und da sehen Sie einen Typus einer religiösen oder theologisch inspirierten Strategie, den Krieg zu rechtfertigen. Man kriegt sozusagen dieses Problem dadurch weg, strategisch, argumentationsstrategisch, dass man sagt, es ist gar nicht der Mensch, der den Krieg führt und damit in Konflikt kommen kann zum göttlichen Gebot, sondern es ist Gott selber. Man delegiert sozusagen das direkt an Gott und hat genau damit diesen problematischen Spannungsbogen sozusagen wegargumentiert, wenn Sie so wollen. Das ist ein Muster, das finden Sie nicht nur bei Luther. Das ist sozusagen ein nachvollziehbares, strategisches Argumentationsmuster, so möchte ich es mal analysieren. So, Sie sehen aber auch genau die Gefahr, die in einer solchen Strategie besteht. Denn eigentlich ging es ja darum, die völlig willkürliche Kriegführung einzuhegen, indem ich sie an ein Legitimationskriterium, in diesem Fall an ein theologisch definiertes Legitimationskriterium binde. Wenn Sie aber diese Strategie wählen, die jetzt bei Luther mustergültig hier einmal abgedruckt ist, dann könnten Sie natürlich auch den umgekehrten Schluss ziehen, weil Gott selber der Henker, Enthaupter, Räderer und so und Schwertführer und so weiter ist, wird damit auch jede im christlichen oder im religiösen Namen geführte militärische Auseinandersetzung damit gerechtfertigt. Weil es ist ja Gott selbst. Das heißt, hier kehrt sich sozusagen das Begründungsverhältnis um. Auf einmal ist das Militärische, die Gewalt, insgesamt dadurch legitimiert, dass ich sie einem Gott unmittelbar zuspreche. Und auch das ist ein Muster. Luther ist hier nun mal, wir nehmen den jetzt nun mal etwas vielleicht ungerechterweise als Repräsentanten. Und ich habe es auch mal bewusst gemacht, weil es eben ein christlicher und zwar einer der bedeutendsten christlichen Denker, Gründer dieser christlichen Religion ist. Das ist etwas, das finden Sie natürlich in allen theologisch geführten Kriegen immer wieder fort. Das sehen Sie auch jetzt etwa, wenn wir auf Syrien schauen. Sie können, wenn Sie sozusagen die Gewalttat unmittelbar divinisieren, unmittelbar zu einem Gottesdienst erklären, dann kriegen Sie auch im Innenverhältnis tatsächlich schlimmste Gräueltaten sozusagen für sich legitimiert. Da, wo Gott uns hingestellt hat, wo ich mich finde in dieser Welt, da soll ich mich bewähren. Und dann ist die Idee, indem ich das tue und indem ich also frei dann alles dafür einsetze, dieser Berufung, diesem Beruf nachzugehen, damit ehre ich Gott. Das ist sozusagen dann der Gottesdienst, weswegen dann auch die Arbeit auf einmal als eine Form praktizierten Gottesdienstes betrachtet wird. Weil das ist ja die Stelle, der Beruf eben, wo Gott mich hingestellt hat. Und ich ehre ihn, indem ich also sehe, dass ich an dieser Stelle möglichst viel Erfolg habe, möglichst ehrgeizig bin, meinem Beruf möglichst gut folge. Also eine ganz interessante Verbindung hier von einer solchen religiösen Vorstellung auch zum aufstrebenden Arbeitsethos der Neuzeit, mit dieser Hochstellung des Arbeitens, also der beruflichen Tätigkeit und so weiter. In Bezug auf den Krieg ist das eben nur ein Repräsentant für eine bestimmte Strategie, nämlich genau dieses schwierige Problem der göttlichen oder überhaupt des Friedensgebotes in Einklang zu bringen mit bewaffneten kriegerischen Akten. Wenn wir jetzt mal einen Blick werfen, das war jetzt ein bisschen nur im Schnellverfahren im Grunde ein Einblick in die Entstehungsgeschichte dieser Lehre vom gerechten Krieg. Man kann sagen, ab dem Ende des 30-jährigen Krieges, des ersten totalen Krieges, vielleicht übrigens tatsächlich des schlimmsten Krieges, selbst angesichts der schrecklichen Kriege, die wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, nach dem Ende dieses ersten totalen Krieges auf europäischem Boden, der im Westfälischen Frieden geendet ist, hat man versucht, diese Elemente nach und nach, die wir jetzt nur mal so auszugsweise gesehen haben, zu systematisieren und die zusammenzuführen und jetzt auch unabhängig von religiösen Fragen einen Rechtskodex auszuarbeiten. Ein Rechtskodex, der dann die verschiedenen Legitimationsaspekte aufnimmt, unter denen Krieg gerechtfertigt ist. Das hat selber wiederum eine lange Geschichte. Entscheidend unter anderem waren zwei Denker, will ich jetzt aber nicht mehr darauf eingehen, Hugo Grotius, der als erster wiederum den alten Gedanken aufgenommen hat, Krieg ist nichts anderes als etwas, das der Wiederherstellung von Rechtsverhältnissen dient. Also da, wo das Rechtssystem nicht mehr da ist, was das primäre System ist, da kann Krieg geführt werden. Und letztendlich war es dann Immanuel Kant, der einen ganz wesentlichen Schritt gemacht hat mit seiner berühmten Friedensschrift hin zu einem modernen Kriegsvölkerrecht, in der diese Lehre des gerechten Krieges aufgegangen ist. So, und darauf wollen wir natürlich jetzt auch noch einen Blick werfen. Die Amalgamierung, könnte man sagen, dieser ganz unterschiedlichen Positionen hat dazu geführt, dass sich ein Katalog von Legitimationskriterien durchgesetzt hat für einen gerechtfertigten Krieg. Und dieser Katalog von Kriterien wiederum gruppiert sich in zwei Gruppen.
An dieser Stelle muss unser Hörsaal für heute zu Ende gehen, aber keine Sorge. Die beiden Kategorien, die unser Redner Martin Bohms hier anspricht, wird er uns schon im nächsten Hörsaal näher erläutern.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.